Mauersegler, Roman Ehrlich. R hatte es nicht für möglich gehalten. Oder zumindest wollte er es nicht glauben. Wollte nicht wahrhaben, was aber wahr war, wovon er sich hier überzeugen konnte, in der Bibliothek des Biowissenschaftlichen Instituts, in der er saß, auf einem Hartplastikrollhocker zwischen den Regalen, den Blick aus dem Fenster gerichtet, auf die verstümmelte Kastanie im Innenhof, die wider alle Erwartung doch zu blühen begann. Die Recherche war beendet. Die irgendwo aus dem indifferenten TV-Geplapper aufgeschnappte Information war korrekt. Die Verwandtschaft nicht hinwegzuleugnen. Er, dachte er, der Mauersegler und ich. Wie kann das sein? Vogel und Mensch, zwei, so doch wohl die landläufige Meinung, von ihren Grundkonstanten her vollkommen gegensätzliche Lebewesen. Und doch, der Mauersegler, ich, wir, und er sträubte sich fast, es zu Ende zu denken, der eine die Lebensmetapher des anderen. Er schlug den dritten Band von Freudenbergs ornithologischem Lexikon in einer schnellen Bewegung zu. Und für eine Sekunde war die gesamte Bibliothek ein Widerhall dieses Zusammenklatschens zweier Buchhälften. Im selben Augenblick brachen im Treppenhaus des Biowissenschaftlichen Instituts alle Gespräche unter Studenten, Professoren und anderen Wartenden, Herumstehenden abrupt ab. Obwohl niemand so genau sagen konnte, weshalb er plötzlich das Bedürfnis zu schweigen verspürte. Im gesamten Institut kehrte mit einem Mal eine friedvolle Stille ein. Die Vögel, die sich in der verstümmelten Kastanie im Innenhof niedergelassen hatten, stellten den Gesang ein. Ein Pissoir im zweiten Stock gluckste nur, als jemand auf die Spülung drückte, und jeder, der in diesem Moment im Gebäude war, horchte. Draußen, auf der Straße, fuhr eine Tram vorbei über einen Streifen Kopfsteinpflaster und polterte so laut, dass in ihrem Inneren einer den Faden verlor und den einen Gedanken nicht zu Ende dachte, der ihn ausgesöhnt hätte mit der alten Frau, die schon lange vor ihrer Haltestelle aufgestanden war und den Finger auf den Türöffnerknopf gelegt hatte. Meistens nahm er diese Menschen nicht wahr, wenn er in öffentlichen Verkehrsmitteln saß. Heute aber, kurz bevor die Tram am Biowissenschaftlichen Institut vorbeifuhr, konnte er nicht anders, als alle anderen Fahrgäste um sich herum zu betrachten und zu bewerten. Und gerade die Alten, die ängstlich durch den schaukelnden Gang der Bahn tapsten, machten ihm besonders zu schaffen. Sehr zu seiner Verwunderung lösten sie sogar echte Aggressionen in ihm aus, die, wie gesagt, kurz davor waren, in Verständnis umzukippen, als die Bahn über den Kopfsteinpflasterstreifen fuhr und so laut polterte, dass jeder, der zu diesem Zeitpunkt einen Faden hatte, diesen bestimmt verlieren musste. Und so blieb im Kopf desjenigen, der da den Gedanken nicht zu Ende denken konnte, nur eine verstörte Ahnungslosigkeit zurück, weshalb ihm die Welt heute wieder so unbewohnbar vorkommen musste. Die letzten 100 Meter vor der Haltestelle, die er noch den Finger der alten Dame auf dem Türöffnerknopf liegen sah, versuchte er, dieses Gefühl auf sie und die anderen zu schieben, mit denen er diese Stadt, diesen Planeten zu teilen hatte. Und er war schon aufgestanden und hatte sich fest vorgenommen, sich vor die Alte zu drängeln und in der Türe an ihrer Haltestelle stehen zu bleiben, damit ihr gesamtes weitsichtiges Sicherheitsdenken in wenigen Sekunden absurd würde, als er sein Spiegelbild im Straßenbahnfenster sah und von dem verbissenen Gesicht erschreckt wurde, sich schweigend zurück auf den Platz setzte und im Stillen um Vergebung bat, als die Alte die Bahn mit zittrigen Schritten verließ. Hätte man in diesem Moment in den Himmel hinaufgesehen, man hätte einen dicken, weißen Kondensstreifen bemerkt im wolkenlosen Blau, der vorne vom Düsenflugzeugpiloten in die Länge gezogen wurde und sich hinten, am Anfang, immer mehr auflöste, in die Breite ging und verwischte, bis knapp oberhalb des Biowissenschaftlichen Instituts nichts mehr von ihm zu sehen war. Hätte man sich bei der Betrachtung dieses Kondensstreifens direkt an den Eingang des Biowissenschaftlichen Instituts gestellt und wäre dem Streifen also in Richtung seines Entstehens gefolgt, Man hätte das Flugzeug auf seiner Bahn über die halbe Stadt begleiten können, so lange, bis es hinter den weißen Bögen des Zentralstadions verschwand, in welchem im Augenblick des Zuklappens von Freudenbergs ornithologischem Lexikon, des Pissoir-Glucksens, des Straßenbahnpolterns und des plötzlichen Schweigens im Treppenhaus des Biowissenschaftlichen Instituts ein Kühltruhendeckel mit Schwung zugeschlagen wurde. Eine fest angestellte Servicekraft, die diese Kühltruhe ausgewischt und für das heutige Punktspiel des hiesigen Fußballvereins mit Bierflaschen bestückt hatte, wusste, dass dieses Kühltruhenschließen die letzte Handlung ihres Arbeitstages gewesen war und atmete tief aus, warf ein feuchtes Geschirrtuch über ihre rechte Schulter und verließ die Versorgungsstation in Abschnitt C9, um für eine wohlverdiente Zigarette auf den oberen Rang der Südkurve hinauszutreten und sich in einen der vielen tausend fest verschraubten Plastikstühle zu setzen. Auf dem Grund des Stadions hatten zu Beginn ihrer Schicht noch zwei walzenartige Fahrzeuge Rollrasenbahnen über das Spielfeld verteilt. Jetzt, mehrere Stunden später, war der Rasen fertig verlegt und bespielbar. Rasensprenger waren angestellt worden und spuckten in rhythmischen Abständen kleine Fontänen über das Spielfeld, die sich in einem Tropfenregen verloren, verwischten. Wie der Kondensstreifen des Düsenflugzeugs, das die Servicekraft soeben über den Rand des Tribünendaches hinwegfliegen hörte. Das Stadion war, mit Ausnahme dieser Servicekraft und einiger ihrer Kollegen, die für die Bierversorgung der anderen Abschnitte zuständig waren, menschenleer. Und während sich die Servicekraft also auf den Hartplastikstuhl setzte und ihre bleischweren Beine ausstreckte, fiel ihr auf, was eine Leere eigentlich ist. Nämlich etwas immer Individuelles, etwas nie gleich Inhaltloses. Eine Stadionleere, dachte sie, ist eine Leere in ständiger Erwartung auf das Wiedergefülltwerden und das anschließende Wiederleerwerden. Ein Stadion erhält seinen Sinn durch das Vollwerden, wie auch durch das Leerwerden. Die Stadionleere, der sich die Servicekraft nach dem Schließen des Eisschranks, nach dem Einkehren der Ruhe, der Feierabendgewissheit bewusst wurde, ist Teil eines Kreislaufs, ist notwendig. Und so ist es wohl mit allem, dachte sie sich in ihrer Art der einfachen Weltwahrheitsklärung. Alles, was leer ist, ist es notwendigerweise in Erwartung auf Wiederbefüllung. Fußballstadien, Supermarktregale, Parkplätze, Pfandflaschen, Straßenbahnen. Wenn die Aussicht auf Wiederbefüllung ausbleibt, verliert das Leere seinen Sinn, dachte die Servicekraft, ein Feuerzeug in ihren Hosentaschen suchend. Und dann wird's bedrückend. Beim Aufschließen ihrer Wohnungstür wenige Stunden später wird sie nicht wissen, wie sie das Wiederbefüllen ihrer seit Monaten inhaltlosen Räume bewerkstelligen soll und wird finden, dass ein Leben sich nicht lohnt, in dem alles nur leer wird, in dem der Arbeitsplatz voll ist, lebt, wenn sie zu Hause ist, und es zu Hause nur leer ist, überhaupt nicht voll wird. Sie wird im Schlafzimmer ein Fenster schließen, um den Lärm der Passagierflugzeuge auszusperren, die in diesem Moment in den innerstädtischen Flughafen einflogen, und nicht daran denken, nicht wissen, dass im selben Moment an genau diesem Flughafen einer steht, ohne auf jemanden zu warten, und sich fühlt, als würde er von allen und allem in diesem Flughafen vorsätzlich verhöhnt. Während die Wolken wie eine Milchschaumkrone auf dem Terminaldach aufsitzen und die Gepäckwagen feuchte Verbindungslinien von den Taxiständen zu den Check-in-Schaltern der verschiedenen Fluggesellschaften ziehen, wird sich dieser jemand während seines Wartens auf nichts fühlen wie der Einzige, dem auffällt, dass die Markierungen der Parkbuchten wie eine endlose Aneinanderreihung des Buchstaben T aussehen. T wie Terminal. Dass jeder einzelne der asiatischen Geschäftsmänner, die aus den Bussen aus- oder in die Busse einsteigen, das exakt gleiche Brillengestell auf der Nase trägt. Dass einem Polizeihund, wohl vom schnellen Laufen der rechte Ohrlappen nach oben geklappt ist, nun auf dem Hundekopf auffliegt, sodass man direkt in den Gehörgang sehen kann. Dass die Taschenbuchseiten der Wartenden auf den Bänken vor der Gepäckausgabe beim Umblättern in einem immer wiederkehrenden Rhythmus zwischen den Fingern knarzen. Und dass die Spiegelung einer Pfütze an der Decke des Eingangsbereiches im Schatten von Wasser aussieht wie etwas, das Wasser nur nachahmen möchte, wie diese von hinten beleuchteten Flusslandschaftsbilder in chinesischen Restaurants. Und das kann doch wohl nicht sein, wird dieser jemand finden und sich ärgern über alles und jeden um ihn her, wird den nächsten Bus zurück in die Stadt nehmen, wo er einige Stunden später einen Finger in eines der letzten verbliebenen Einschusslöcher in einer Hausfassade stecken und tief seufzen wird. Er wie der Mauersegler nämlich, so dachte R. in der wieder eingekehrten Bibliotheksstille im Biowissenschaftlichen Institut, waren zum lebenslangen Besehen der Welt und ihres Treibens aus einer ein jedes Eingreifen und Teilwerden unmöglich machenden Distanz verurteilt. Der Mauersegler, weil er ein Leben lang nicht landet, weil er, nachdem er geschlüpft ist, für ein paar Wochen von der Mutter ernährt wird, einige hundert Flügelliegestütze macht und dann aus dem Nest heraus segelt und jahrelang in der Luft bleibt, überhaupt nie auf den Boden kommt, nur manchmal sich ein Nest baut, irgendwo hoch oben, und da kurz Eier reinlegt und Küken füttert, dann aber gleich wieder weitersegelt, jahrelang, und sich aus der Luft ernährt und in der Luft schläft und scheißt und fickt. Und er selbst, er, weil ihm das Leben die Rolle des Beobachters zugewiesen hat. Weil er, sobald er seine Wohnung verließ, jedes Mal in eine Welt trat, die ihm fremd war, weil es ihm unmöglich war, sich in einem Raum geborgen und heimisch zu fühlen, in dem sich mehr Menschen befanden als er selbst, weil er nie drin und dabei war, weil er ständig einen Abstand brauchte, um etwas verstehen zu können und diesen Abstand nicht mehr aufgeben wollte, nachdem er etwas verstanden hatte. Jedes Mal, wenn er aus der Entfernung Beobachtungen angestellt hatte, wenn er sich Zeit genommen hatte, um etwas zu begreifen und es schließlich begriff, war ihm eine Annäherung nicht mehr möglich. Ein Begreifen schien unweigerlich von einer Abneigung oder aber zumindest von einem Wunsch auf Distanz begleitet zu werden. Er konnte sich nicht erinnern, einen menschlichen Lebensraum beobachtet und durchdrungen und danach den Wunsch verspürt zu haben, sich in diesem Lebensraum niederzulassen. R. nahm den schweren Band des ornithologischen Lexikons zwischen seine beiden Knie, klemmte ihn ein und besah sich den Buchrücken. Irgendwann hatte R. einmal aufgeschnappt, dass der Mensch dazu neige, seine eigene Insel zu sein. Und er hatte es angenommen und auf sich übertragen, hatte sich selbst als eine Insel bezeichnet und als solche betrachtet. Jetzt aber, während er hier in der Bibliothek des Biowissenschaftlichen Instituts saß, wollte das Bild der Insel nicht mehr passen. Es wurde abgelöst von diesem Vogel, der viel mehr eine Entsprechung seines Lebens zu sein schien. Es genügt nicht, dachte sich R. zwischen den Regalen auf dem schwarzen Hartplastik-Rollhocker zusammengesunken, von einer Insel zu sprechen, von etwas Statischem, das zur Welt gehört und tief unter dem Meer letztendlich doch mit jedem anderen Festland verbunden ist. Eine Insel ist fester Bestandteil des Planeten, wurzelt in denselben Gründen wie die großen Kontinente, ist also an der Basis Teil des Ganzen. Deshalb ist das Inselbild für seinen Zustand nicht geeignet, dachte er. Es ist schief im Hinblick auf das freischwebende Abgetrenntsein. Eine Insel steht nicht im krassen Gegensatz zum Festland, nicht tief unten. Dort, wo doch allgemein die wahre und wichtige Bedeutung angesiedelt wird. Ein Mauersegler dagegen wurde von der Natur dazu selektiert, keine gemeinsame Basis mit irgendeinem anderen Lebewesen zu haben. Genau das, was die Insel mit dem Festland verbindet, der Grund, auf dem beide stehen, aus dem beide einst gewachsen sind, fehlt dem Mauersegler gänzlich. Und er fühlte, wie ihn eine übermenschliche Traurigkeit überfiel in der Bibliothek des Biowissenschaftlichen Instituts. Trotz, vielleicht auch gerade wegen der Entdeckung dieses entfernten Verwandten. Es war ja doch nur eine Verwandtschaft im übertragenen Sinn, ein geteiltes Schicksal und deshalb noch lange kein Dasein, das gemeinsam hätte bestritten werden können. Es musste dieses Leben nach wie vor genauso weitergelebt werden wie vor der Entdeckung des Mauerseglers. Es musste weiterhin jeden Tag aufgestanden werden und die Rolle gespielt, die sich nicht änderte dadurch, dass man sie plötzlich besser benennen konnte. Vielleicht, hoffte R., der sich unbeobachtet fühlte und seine Augenwinkel mit den Handballen auswischte, wird es leichter, jetzt wo man weiß, dass anderswo einer jeden Morgen aufwacht und weitermacht. Der Mauersegler fliegt ja auch aus seinem Nest raus und jahrelang durch die Gegend. Der lässt sich ja auch nicht nach den ersten 20 Kilometern zwischen Göttingen und Kapstadt einfach fallen. Der fliegt, so sagt es zumindest Freudenbergs ornithologisches Lexikon, bis zu 20 Jahre lang durch die Welt und legt dabei bis zu 6 Millionen Kilometer zurück. Dafür trainiert der Mauersegler ja seine Muskulatur durch die vielen 100 Flügelliegestütze während seiner kurzen Nestzeit. Was, so befand R., wie im Wahn nach noch mehr Gemeinsamkeiten suchend, dem Kraftakt der Fantasie gleichkommt, den er als Kind aufbringen musste, um aus der ihn umgebenden Realität eine kindgerechte Welt zu formen. Das war doch genau so ein Training für die Jahre in der Luft, die darauf folgten. Jahre, in denen man kein einziges Mal runterkam, um durchzuschnaufen, rumzulaufen, sich zu ducken, Bodenkontakt aufzunehmen, zu erden eben. Nie. Es ist ja verbrieft, dachte sich R. über den Einband von Freudenbergs ornithologischem Lexikon mit der flachen Hand streichend, dass ein Mauersegler einmal auf dem Boden gelandet, verenden muss, weil er keine Beine hat, um sich wieder abzustoßen, abzuheben, zurück in die Luft. Wenn der einmal unten ist, dann bleibt er unten. Für den Mauersegler wie auch für mich, dachte sich R. zuletzt, bevor er das biowissenschaftliche Institut in Richtung seiner Wohnung verließ, gibt es auf dem Boden keine Option auf Doppelgaragen und Grillfeste. Der Bodenkontakt ist der Tod, die Verödung, das Lebensende. Der ist nur in der Luft zu Hause. Immer drüber.